Und bist du so ein McFitty-Pumper? Bist du so einer, der für 15,90 Euro imakeyousexy.com macht, oder?
In einem Fall ist es ja Stay Sexy, ne? Da möchte ich an der Welt.
Eins live. Bratwurst und Baklava.
Hallo meine Lieben bei einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava, aber jetzt mit einem ganz neuen Format, samstags, man glaubt es kaum, und zwar mit einem Gast, dem Wundervollen, den Unglaublichen, den sehr Sympathischen, den wir gerade sehen können, Micky Beisenherz. Hallo Micky.
Ich grüße euch ganz herzlich, guten Tag.
Micky, wie sollen wir dich überhaupt... Micky ist in der Haus. Wie sollen wir dich überhaupt einführen? Du bist ein Universalgenie, weißt du, du bist Komiker, du bist Fernsehmoderator, du bist Autor. Du bist Fitnesspapst, Schmuckdesigner, ja. Tofuesser.
Maskennäher.
In einer chinesischen Fabrik, Meter auch noch Masken. Ja. Nee, aber wir haben ja am Anfang unseres jetzigen Formats, ich meine, ich bin die Bratwurst, Özcan ist die Baklava, was wärst du?
Boah, dann bin ich ja wahrscheinlich, ich bin das Rührei, ne?
Ja, aber du bist ja auch so eine Proteinbombe, das stimmt schon.
Ich bin der Stremellachs, ne? Der Gladiator,
Der Stremellachs.
Aber das ist auch Micky, Alter. Wenn ich Micky im Hotel sehe morgens beim Frühstücken, der hat dann richtig, also wirklich
nur Proteinbombe.
Das stimmt, ich hau wirklich mir da sehr viel Rührei und Lachs auf den Teller. Das stimmt.
Mit dir essen ist ätzend, weil du so bedacht bist bei allem. Weißt du, wir waren ja mal Mittagessen und anstatt uns irgendwie mal einen schönen Döner reinzuschnalzen, weißt du, muss ich mit ihm da in so einen Laden gehen, wo Leute so ein halbgares Müsli für 12,80 Euro verkaufen. Da kriegst du dann so einen halben Teller Joghurt, wo einer drei Haferflocken drauf gestreut hat. Und ja, da hat der Micky sich richtig gut gehen lassen. Dann noch zwei Ingwer-Shots dazu. Das ist die Basis seiner Fitness.
Nee, ja, das ist eigentlich er sieht eigentlich deswegen auch so gut aus,
Basti. Wir reden alle gleichzeitig.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, er sieht deswegen auch gut aus. Und
ja, ich muss jetzt, weißt du, ich bin ja jetzt in einem Alter, wo einfach, also früher hätte man in so einen Neuwagen, da kippst du dann einfach alles rein, E10 und so und egal. Und je älter so ein Auto ist, desto teurer wird natürlich auch der Sprit, den du reinhaust. Ne? Weil du weißt, du musst die Flüssigkeiten häufiger wechseln und so. Und da bin ich jetzt halt. Ich muss diesem Körper halt einfach jetzt bessere Sachen zufügen als noch mit 20, damit der Motor noch einigermaßen läuft und nicht stottert. Weißt du, das ist ja jetzt das Problem oder die anspruchsvolle Aufgabe an mich selbst. Und da, wo ich mich mit Basti getroffen habe, das stimmt. In Köln gibt es so einen Superfood-Laden. Und wenn ich in Köln bin, weil ich den Kölner Treff moderiere, dann gehe ich dann immer da an einem bestimmten Tag morgens frühstücken, weil ich hier in Hamburg das ja sonst eigentlich nie mache, dass ich dann da so Matcha-Bowl in mich reinschaufle und Acai-Bowl. Ab und zu fresse ich das mal ganz. Das ist ja auch der Unterschied, weißt du, ich komme ja aus Castrop-Rauxel. Da hätte man natürlich sonst jahrelang gesagt, ich hau mir da ab mit diesem Musical-Darsteller-Fraß. Seid ihr bescheuert oder was? So was esse ich nicht, ich bin ein Kerl. So. Und dann irgendwann kommst du durch irgendeinen Zufall, hast aber mal einen Löffel davon probiert und denkst so, gar nicht so schlecht. Ich bin auch mal in Berlin an der Schönhauser Straße vorbeigelaufen und dann machte da irgendwie so einen Laden auf so mit Bowls, Poke-Bowls und so. Und ich weiß noch genau. Und ich ging daran vorbei und wirklich wie so ein typischer Rentner aus dem Ruhrgebiet so, ja, Poke-Bowl, das braucht ihr jetzt auch noch da hier, das kalte Zeug rein. Was kommt denn als nächstes? 5 Minuten später saß ich schon über so ein Ding in dem Laden. Ach, das schmeckt köstlich. Ich will nie wieder aufhören, das zu essen.
Ja, Berlin hat dein Gehirn zerstört, würde ich sagen. Beim Pokeball, das habe ich nämlich auch neben mir. Da war ich einmal essen. Aber das ist ja so, als wenn sie das Gericht nicht fertig gekocht hätten. Als hätte der Chefkoch gesagt, komm, wir legen einfach nur die Zutaten in den Eimer und dann gucken wir mal, ob die Leute blöd genug sind, das zu fressen. In Zukunft gibt es keine Gemüsesuppe mehr, sondern wir schneiden einfach klein und dann können die Leute sich selber das Essen im Mund daraus machen. Das erschließt sich mir komplett nicht.
Braucht einen Trottel, der ihn als den heißen Scheiß akzeptiert. Und das bin meistens dann ich.
Warst du auch ein Bubble-Tea-Kind? Hast du dir auch immer, den Bubble-Tea hast du bestimmt nicht getrunken.
Nee. Das habe ich wirklich nicht gemacht. Ich bin auch nicht für jeden Trend empfänglich. Aber bei manchen Sachen, da muss ich sagen, auch diese ganze Hafermilch-Scheiße, ich habe ja keine Unverträglichkeiten, zumindest keine von denen ich weiß. Wahrscheinlich habe ich ganz viele. Und blähe einfach fröhlich vor mich hin. Aber Hafermilch, diese, es gibt ja die eine in der grauen Packung. Die ist ja weltweit extrem beliebt. Die saufen alle. Egal, ob du in Los Angeles bist oder sonst wo man gerade nicht hin darf. Die haben alle diese eine Hafermilch und die ist leider wirklich auch ausgesprochen lecker.
Deswegen, ich habe das letzte getrunken, es schmeckt nach Kamel-Jizz, wenn man ehrlich ist. Also ich konnte dann nicht so ganz nachvollziehen, was den genauen Geschmack ausmacht.
Ist natürlich die Frage, woher du jetzt weißt, wie viele Kamele du schon oral befriedigt hast im Laufe deiner Show-Karriere.
Ich bin mit dem Ötzi befreundet, der hat mir das ist eins der Eingangsrituale, das ich machen muss. Ich muss erstmal sein Kamel absaugen.
Ja. Das ist bei Nazis so. Die wollen erst mal gucken, wenn die türkische Freunde haben, ob sie Kamele haben. Und wenn, dann tun sie den gleich einblasen. Das ist
Ötzi hat natürlich den Vorteil, er ist immerhin der aktive Part, ne?
Insgesamt immer der aktive Part. Ich muss ihn aber vorher auf das Kamel hochheben. So, alleine kommt er ja nicht drauf.
Ja, ich sage euch eins, ein Kamel herzunehmen, das ist schon eine andere Fläche.
Oh Gott, ist das geschmacklos wieder.
Ja, aber toll, habt ihr es ja wieder geschafft. Ne?
Ja.
Wisst ihr, warum... Wir reden uns immer, wir müssen das bei diesem, warte, jeder hebt immer die Hand, wenn er was sagen will, wie in der Schule.
Ja, das sagt jetzt wieder der Nazi.
So, Özcan, jetzt hebt doch mal. Özcan, heb jetzt mal die Hand, so, du darfst jetzt was sagen.
Nein, ich wollte nur sagen, ist es für dich, aber du trainierst ja auch viel, Micky, gell? Das ist ja also auch nicht nur, dass du auf Ernährung hast.
Ja, das ist ja so, also übrigens, das mit der Ernährung ist ja auch keine so bewusste Sache mehr. Das entwickelt sich halt einfach im Laufe der Jahre, dass du einfach instinktiv weißt, was gut für dich ist und was weniger. Das ist ja nicht,
das ist bei mir immer noch nicht eingesetzt.
Ich stehe ja nicht irgendwo und sage, oh, darf ich das jetzt, ja oder nein, sondern sowas weißt du halt einfach, genauso wie du nicht bei Rot über die Straße gehst, also zumindest mit der Polizei zuguckt. Und das ist natürlich bei Training und Ernährung auch so. Das ist ja kein bewusster Akt. Das ist ja nicht so, als würde ich mir morgens vornehmen, ich muss jetzt dies und das machen und ich muss dies und das essen, sondern machst es halt einfach instinktiv. Ich mache den Scheiß ja seit rund 30 Jahren. So, das Fitnessstudio und ich haben ja schon die Silberhochzeit hinter uns. Also von daher ist das ein ganz natürlicher Vorgang, über den ich nicht weiter nachdenke.
Ja,
so,
ja.
Das muss intuitiv. Man dann vielleicht immer nochmal, weil das gibt es natürlich auch in dem Fitnessstudio, in dem ich dann bin. Dann hast du links oder rechts neben dir schon mal Typen, die sind dann am Anfang 20, die unterhalten sich halt einfach wie proper Influencerin die ganze Zeit über Ernährung und Kalorien. Da stehe ich natürlich daneben und denke nur so, mein Gott, ey, worüber quasselt ihr denn da? Weil ich macht, das ist halt einfach ein natürlicher Vorgang. Ich weiß halt einfach, dass wenn ich irgendwie abends auf dem Sessel sitze, ich höchstwahrscheinlich jetzt nicht zwei Wagner Schokopizza essen werde, sondern im Zweifel mir, was weiß ich, einen Tomatensalat mache oder mir ein Hähnchen in die Pfanne haue. So,
was aber ist denn jetzt hier an Wagner Schokopizza falsch? Was wird denn hier meine Haupternährungsquelle eigentlich durchgedisst?
Also komplett pervers, oder?
Wahnsinn. Aber würdest du es ernst nehmen, wenn der Basti mal zu dir kommen würde und dir so Tipps geben würde? So, hey Micky, guck mal, wenn du richtig trainieren willst. So,
das könnte er schon von mir annehmen. Ich bin schon jemand, man nennt mich ja in meinem Freundeskreis auch das anabole Dreckschwein. Also wenn ich erstmal anfange zu pumpen, dann gehen die anderen Jungs im Gym, gehen die raus. Die wollen das nicht sehen, weil die dann weinen müssen, wenn ich stemme. Ja, weißt du, das ist schon.
Also ich meine, wir sind ja jetzt nur in Zeiten, in denen ja sehr viele Experten sich gerade zu fachfremden Themen äußern.
Da kann
also
gut auch
Basti mir durchaus Fitness-Tipps geben.
Ey, Jungs, hallo. Ich war 2 Jahre bei Kisa-Training gemeldet. Das möchte ich mal kurz dazu erwähnen. 2 Jahre. In der stillen Hoffnung, ich gehe da hin und vor mir sitzt am Rudergerät immer so eine Oma in der Leggings, der die Tena Lady hinten raushängt. Und die könnte ich jetzt mal richtig abziehen, indem ich fester an dem Rudergerät ziehen kann als sie. Und dann muss ich relativ schnell feststellen, dass erstens die Rentner bei Kisa-Training trotzdem fitter sind als ich und zweitens, dass diese Frustration dazu führt, dass ich einfach gar nicht mehr hingehe. Ich habe 890 Euro im Voraus bezahlt, weil ich dachte, der Geiz würde mich dahin treiben und bin einfach nie hingegangen. Niemals, in 2 Jahren nicht. Ich habe es gehasst wie die Pest. Ich war 3-mal da, glaube ich.
Ist aber auch eine sehr freudlose Angelegenheit, dieses Kisa-Training, ne? Also, ich weiß nur, es ist so extrem asketisch. Ich weiß, ich habe mal das super Buch Geschlossene Gesellschaft von Dennis Gastmann gelesen. Dennis Gastmann ist Journalist und Reporter vom NDR und der hat ganz viele Reiche bis Superreiche besucht, um zu gucken, wie die so leben, wie die so drauf sind, was sie eint. Also den Schraubenkönig Wirth, aber auch Dr. Mang, eben halt also Jochen Schweizer, aber auch diesen Werner Kieser. Und der lebt auch so, der hat ein Haus, das ist wie so ein Betonblock. Und drinnen, das Haus hat auch kaum Einrichtung. Es ist so super, super karg und super schlicht eingerichtet. Und dieses ganze Kieser-Training funktioniert ja genauso. Also das Letzte, was du da haben darfst, ist Spaß. Und der hat dich, glaube ich, also, ich meine, das hat der Kieser gut gemacht. Der sagt, ich ziehe den Leuten erstmal 890 Euro ab. Und das machen wir aber so freudlos, dass die auch ja nicht wiederkommen. Dann ist die Hütte wenigstens nicht so voll. Ne? Eigentlich so in Zeiten des Infektionsschutzes ist eigentlich gut.
Und bist du so ein McFitty-Pumper? Bist du so einer, der für 15,90 Euro imakeyousexy.com macht, oder?
Ja, in einem Fall ist es ja stay sexy, ne? Da möchte ich an der Welt.
Touché bei mir, touché. Da freut er sich.
Ich bin tatsächlich bei McFit auch schon extrem lange angemeldet. Ich habe damals in Bochum, da war das echt noch so eine richtige Rumpelkammer, bevor die immer schicker wurden. Ich habe aber, so viel zum Thema Super Investment, ich habe Anfang März zusätzlich noch eine Mitgliedschaft abgeschlossen in einem Fitnessstudio, das viermal so teuer ist wie McFit. So eine kleine Kette in Hamburg. Und eine Woche, nachdem ich diesen sehr teuren Vertrag abgeschlossen habe, wurden alle Fitnessstudios dicht gemacht. Also super.
Aber du musst ja nicht zahlen. Also es wird dir gegengerechnet während der Corona-Zeit.
Das musst du denen aber mal sagen.
Ja, die ziehen es also, ab, aber am Ende der Laufzeit, tust zum Beispiel McFit macht es ja so, die buchen ab, aber am Ende der Laufzeit kriegst du es gut geschrieben.
Ja, gut geschrieben im Sinne von, du kannst es dann noch umsonst runtertrainieren oder was, ne? Weil, also du bist ja.
Ach so, stimmt, du bist ja immer so, dort. Shit, Alter.
Ja, macht ja keinen Sinn. So, ja, ich habe ja nicht vor. Aber ich habe super Investments getätigt. Also bei mir war das so, ich habe im Januar mir für ein unfassbares Geld eine neue Bahncard, ein 100 erster Klasse gekauft. Im Februar habe ich eine hohe Summe nochmal in Aktien investiert und im März habe ich nochmal einen richtig teuren Vertrag im Fitnessstudio abgeschlossen. Also wenn einer noch Anlagetipps von mir braucht...
Man merkt, du bist sowas wie ein später André Costolani. Das ist ja Wahnsinn, was für Tipps du raushauen kannst. Ich bin beeindruckt.
IQPleite.com.
Mit Micky Beisenherz in 3 Monaten komplett ruiniert sein. Das ist auch schön.
Boris Becker, ich komme.
Ja. Du hättest ganz früh in der Krise jetzt so kräftig Masken nähen müssen oder schön ankaufen. Es gab ja so ein paar Geschäftsmänner. Es ist ja das Schöne, jede Krise fördert ja die ganz niederen Gestalten zutage.
Total.
Die dann so Billo-Masken für Mark 50 gekauft haben, bei eBay für 300 Euro plus verhökert. Ja, Wahnsinn, mittlerweile kriegt man ja wieder Masken.
Da können das Ding ist auch immer, dass dann, kennst du diese Leute, die immer nach solchen Chancen dich dann volllabern? Hättest du damals,
die
dass
Bitcoin
du das gemacht.
Leute.
Genau. Ja, also glaub mir, Bitcoin, das war auch bei Bitcoin, war das so schlimm, alle Leute, die dich vollgelabert haben. Özcan, weißt du, der Mehmet, der Kfz-Mechatroniker ist, bei Mercedes am Band, ist auf einmal Bitcoin-Spezialist, der dich volllabert. Özcan, glaub mir, Bruder, glaub mir, du musst Bitcoin kaufen, Alter. Jetzt bei 8.000 Euro, die gehen hoch auf 20.000, Alter.
Und leider hat Mehmet recht gehabt. Das ist das Schlimme, die ging wirklich hoch auf 20.
Mehmet hatte nicht recht, Alter. Das ist genau das Ding.
Aber das ist so der Klassiker aus dem Ruhrgebiet. Diese Dialoge kenne ich natürlich auch. Die gehen immer so. Also es ist immer dasselbe. Wenn du sagst, ja, ich habe mir jetzt einen neuen 1er BMW gekauft oder geleast für so und so viel Geld. Was hast du? Für das Geld? Ja, hättest du doch mal einen Ton gesagt. Hätte ich aber machen können.
Ja, genau.
So,
genau.
Hier mein Schwager, der kriegt ja alles zum EK. So, wenn du einmal in die Situation gerätst, dass du sagst, pass mal auf, ich wollte jetzt wieder, du hast doch einen Schwager, ganz schlecht gerade, dem geht's nicht gut. Oder so, oder irgendwie, jetzt gerade geht's nicht. So, das ist immer dieselbe, hättest du doch mal einen Ton, klassischer Ruhrgebietssatz, hättest du doch mal einen Ton gesagt, da hätten wir doch
überhaupt machen können. Ich bin überhaupt kein Rabattetyp. Ich fühle mich immer total schlecht, wenn es Rabatte gibt. Ich habe mal jemanden auf dem Flohmarkt hochgehandelt, weil es mir so leid tat, dass er mir das Produkt für so viel verkaufen wollte, während meine Frau neben mir in meine Hüfte zwickte, um mir mitzuteilen, dass ich ein Vollidiot bin und das Konzept Handeln komplett nicht verstanden habe.
Ich kann das gut nachempfinden.
Es gab ja früher mal diese Gastro-Häftchen. Kennt ihr das noch, wo man mit den Häftchen ins Restaurant gegangen ist, um für die Hälfte zu fressen? Genau. Mhm. Ich bin immer dahin mit meiner Frau, saß dann die ganze Hälfte des Essens erst dort mit meinem Gutscheinbuch und dachte, am Ende habe ich es nie eingelöst, weil ich mich immer geschämt habe dafür. Weil die Läden, die da drin stehen ja nur da drin, weil sie es machen müssen, weil sie sonst nicht genug Kunden haben. Richtig geil laufende Läden kommen da drin nicht vor. Und dann musst du am Ende dem Kellner auch noch traurig dieses Gutscheinheftchen überreichen und muss sagen, hier, ich zahle aber jetzt nur die Hälfte von meiner Wurst. Das finde ich irgendwie, gibt es überhaupt noch?
Weißt du, was bei mir voll die Blamage war? Ich habe mir eine Nintendo, ich bin ja voll der Schwabe, Alter. Voll sparen. Und ich habe eine Nintendo Switch bei eBay Kleinanzeigen. Habe ich geguckt, dass die jemand verkauft.
Ja, eBay Kleinanzeigen. Immer
aber
da
jetzt
kaufen.
Warte mal,
gute
Alter.
Idee.
Hey, jetzt zieh dir das mal rein, Alter. Jetzt war die so, keine Ahnung, 50, 60 Euro günstiger. Nicht so killer, weißt du, mit 3 Spielen. Jetzt bin ich dahin. Okay, und ich laufe dahin und auf einmal guckt jemand aus dem Fenster und meint so, Özcan Kosa? Und ich so, hey. Und die so, krass, was machst du hier? Ich so, nix, ich muss einen Nintendo Switch. Und dann sagt er, das ist bei mir. Und dann ist er voll durchgedreht, Alter. Und ich so, fuck, Alter. Und dann war ich bei dem so zu Hause, der, seine Frau, das Kind, weißt du. Und der war so, können wir ein Foto machen, Bruder? Und so. Und ich so, nein, nein, ich bin voll gefickt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist nicht für mich. Mein Neffe hat
genau
das.
Genau, dein Neffe.
Richtig Blamage, Alter.
Aber das ist richtig. Richtig unangenehm. Ich habe nur einmal in meinem Leben über eBay Kleinanzeigen was gekauft und verkauft. Gekauft war auch Nintendo DS oder so, ist 10 Jahre her und kam nie an. Und dann bin ich zum Bullen gegangen, habe das gemeldet und der Polizist hat mich ausgelacht. Ich wäre schon der 7., der heute wegen eBay Kleinanzeigen da wäre. Und einmal haben wir ein Bett, ein altes Bett, das erste Bett, das ich und meine Frau zusammen hatten, bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Und ich habe ihr vorher schon gesagt, ich fahre das einfach zum Sperrmüll und weg ist es. Nein, das soll in gute Hände. Und dann haben wir es bei eBay Kleinanzeigen reingestellt für gute Hände. Kommt zum
das
Typ.
Andere es besser machen.
Bei uns sind ja die Hosen komplett klar verteilt. Ne? Ich bin immer der gute Kopf, so weißt du, ich bin der 10 Euro mehr zahlt und meine Frau ist die selbst den türkischen Bazarhändler noch runterzieht, dass er anfängt zu heulen. Dann kommt so ein Typ die Treppe hoch mit Glatze und hatte so das Bett, guckt so das Bett an und vorher stand da halt Festpreis, 70 Euro oder so. Ne? Das war ja nun gestellt. Und er so, ja, es. Mehr als 50 geht da nicht. Und meine Frau nimmt mich so zur Seite und sagt so, der bekommt unser Bett nicht. Der will das bestimmt in ein Bordell stellen, damit da Zwangsprostituierte drin gevögelt werden. Niemals werden in meinem Bett Zwangsprostituierte vergewaltigt. Ich gucke sie an und sage mal, bist du völlig bescheuert? Das ist einfach nur ein Typ, der 20 Euro weniger für unser bekacktes Bett bestellt sein will. Ende der Geschichte, das ist 7 Jahre her, wir haben das Bett immer noch. Keiner der eBay-Kleinanzeigenkunden konnte ihrem moralischen Kompass genügen. Es war leider niemand dabei.
Ich dachte, du hättest das Bett irgendwann später im Aktenzeichen XY wiedererkannt. Vor allem aber auch genau da.
Rudi Scherner.
Du tickst doch wohl nicht mehr richtig. Ja, sicher, klar, Zwangsprostitution. Jahre später, in diesem Puff und dieses Bett wurde dazu benutzt.
Boah. Und da hängt hinten meine alte aufgemalte Diddelmaus dran.
Hör mal, Basti, kann das so, du siehst so deine Frau, tippt dich so an, während ihr gerade Netflix guckt. Sag mal, hier dieses Bett in der Netflix-Doku über R. Kelly. Sag mal, das ist doch unser.
Hier sind wir auf Neverland.
Ich hab doch gewusst, ich kannte den eBay-Kleiderzeugenverkäufer irgendwoher.
Vergewaltigungswitze, ernsthaft? Really? Ja.
Ach, hallo, wir sind beim WDR, die sind da total entspannt.
Da hast du recht. Ja, das stimmt. Da kann man sich auch mal so einen Antisemitismus gönnen. Da gucken wir einfach mal, was wir
machen. Niki, jetzt klassische Allmann-Frage. Als was würdest du dich denn selber bezeichnen? Ich meine das jetzt hier nicht sexuell oder sportlich, sondern eher beruflich.
Beruflich? Ach Gott, ey, weiß ich auch nicht. Wie sagte irgendwann mal ein berühmter Fernsehkoch irgendwo, weißt du, was die Leute nicht verstehen ist, ich bin kein Koch. Ich bin auch kein Comedian. Was ich bin, das ist Geschichtenerzähler. So wie der Medikus oder so. Ich fahre mit meinem Planwagen von Dorf zu Dorf und erzähle den Menschen, um ihnen Hoffnung zu geben.
Könnte ich mir bei Horst durchaus vorstellen.
Ja, ich mache um mich selbst kein großes Gewese. Ich ziehe nur von Land zu Land, um den Menschen Hoffnung zu geben. The Postman, Kevin Costner. Keine Ahnung. Ich schreibe immer rein Autor, weil am Ende irgendwas schreibe ich ja und dann. Autor ist immer ganz gut, weil es ist so unprätentiös. Was ich also auf keinen Fall irgendwo antrage, ist Moderator. Wer sagt denn auch von sich selbst, ich will Moderator werden?
Ingo Nomsen, so, glaube ich, sagt das von sich selbst. Er möchte gerne Moderator werden.
Ingo Nomsen ist ein guter Moderator. Ich finde, er macht das bei volle Kante. Er macht das super.
Sehr gut. Also, moderieren muss man auch können, ne?
Also Ingo Nomsen ist ein guter Moderator. Das muss man ihm wirklich lassen. Selbst Johannes B. Gerner ist ein guter. Das fand ich so lustig. Hatte mir Niki, meine Frau, die Tage erzählt. Ich habe selbst nicht gesehen. Sie hatte mir sogar eine wütende SMS geschickt. Sie hat gesagt, ich habe gerade gesehen, Johannes B. Gerner saß bei volle Kanne. Und dann ging es wohl darum, dass also irgendwie, was weiß ich, Deutschlands klügste Quiz-Leute weiter moderiert werden, trotz Corona. Und auf die Frage so von Ingo Nomsen, warum denn jetzt auch in Zeiten von Corona einfach weiter Quizshows gemacht werden, Hätte jetzt gerne ja auch sagen können, ja, weil ich Geld damit verdiene oder weil wir müssen ja auch irgendwas senden. So, kann ja nicht nur Karl Lauterbach abends im Fernsehen kommen. Aber was er sagte, fand ich interessant. Und darüber regte sie sich fürchterlich auf und sagte, ja, in Unterhaltung steckt ja auch das Wort Haltung. Und du sagst, doch nicht im Zusammenhang mit Quizshows.
Ja, doch.
Vor allen Dingen steckt ja in dem Wort Unterhaltung auch das Wort unter.
Aber die hat wahrscheinlich sich gedacht, irgendwann werde ich den raushauen. Irgendwann werde ich den raushauen. Ja, das war dann ihr Moment.
Oder? Ja, aber das ist ja wirklich, also wo du sagst, also du kannst ja, man kann ja vieles, was man macht, in irgendeiner Art und Weise begründen, aber die Moderation von Quizshows fallen jetzt nicht für mich in den Bereich der absoluten Systemrelevanz und dem Erhalt der Volksgesundheit.
Also ich glaube, Johannes B. Kerner hat einfach das große Buch 10 universale Antworten auf dumme Talkshow-Fragen gelesen und hat gedacht, nehme ich mal Nummer 8 von 10.
Ja.
In Unterhaltung befindet sich Haltung, ist auch einer dieser schönen Sätze, die man eigentlich immer bringen kann, die aber in Bezug auf gefragt, gejagt nicht so richtig passen vielleicht.
Oder man kann ja auch einfach sagen, pass mal auf, das ist mein Job. Ich habe irgendwie ähnlich wie jetzt mit der Bundesliga auch, wo Aki Watzke ja dann sehr ehrlich gesagt hat, ja, wir müssen das jetzt alles irgendwie runterspielen. Also wir müssen jetzt nicht die Erkrankung der Spieler runterspielen, sondern wir müssen den Spielplan runterspielen. Und das war zumindest sehr ehrlich, weil niemand mehr sich irgendwie Gedanken oder Illusionen darüber macht, über die Sinnhaftigkeit der Fortführung der Bundesliga, sondern es ist halt einfach ehrlich gesagt, das ist jetzt im Grunde genommen eine einzige große Charity-Veranstaltung zum Selbsterhalt der Bundesliga. Punkt. Und das hat nichts mehr damit zu tun, ja, der Fußball begeistert die Massen, das ist alles
Fanliebe.
So toll.
Nee. Es ist immer Fanliebe. An erster Stelle steht bei allen Vereinen die Fanliebe. Das ist ganz, ganz wichtig. Da geht es ja nicht um Geld. Geld ist immer der zweite Faktor. Das kommt nur positiv dazu, wenn man den Fans so viel Liebe zeigt.
So, richtig. Aber da macht sich ja keiner mehr Illusionen jetzt drüber. Ne? Das ist jetzt wirklich, auch dazu ist ja diese aktuelle Zeit gut geeignet, dass also dieser Zahn ja nun wirklich endgültig gezogen wurde, dass es da irgendwie noch um Sport oder Fanliebe geht. Nee. Geht einfach nur darum.
Um Kohle geht's. Und darum ging es auch leider immer, ne?
Bitte, und wenn die Fans in der Bundesliga, wenn die ihre Vereine in der Zukunft noch sehen wollen, dann müssen sie die Kröte mal schlucken. Bitte. Ja?
Entschuldigung. Dein Hoeneß hat immer ein bisschen was davon, als wenn er gerade einen Schlaganfall gehabt hätte. Aber es gefällt mir trotzdem gut. Der ist ein Schüler.
Der ist Killer.
Der ist ja auch mal kurz davor.
Dem geht's zumindest noch halbwegs gut. Er hat ja noch ein paar Pilons zur Seite geschafft. Ich fand etwas erschreckend, dass sich Spieler beschwert haben darüber, dass ihr Gehalt gekürzt wurde im Rahmen der Krise. Ja. Da muss man als Bundesbürger, also jeder, ich bin jetzt kein großer Fußballfan, gucke aber halt auch gerne BVB. Aber also wenn es irgendjemanden gibt, um den ich mir jetzt noch dezent wenig Sorgen mache, dann ist es um erste Bundesliga-Fußballer. Okay. Wenn man den golden lackierten Ferrari Testarossa nicht mehr aufgetankt bekommt, dann ist das sicherlich ein großes Problem, aber nicht ganz vergleichbar mit Familien, die ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Und was da jetzt abgelaufen ist, Kalou letztens, habt ihr es mitgekriegt aus der Kabine, wo Kalou eine FaceTime, oder was, FaceTime? Nee, Skype Live.
Facebook Live.
Hast du nicht mitgekriegt, Ötzi?
Nee, was ist da passiert?
Samuel Kalou hat eine Facebook-Live-Schalte gemacht aus der Kabine von Hertha BSC. Und hat sich erstens über sein Gehalt lustig gemacht, also hat sich beschwert, wie unverschämt er das findet, dass er, ich glaube, 11% abgezogen bekommt im Rahmen der Corona-Krise. Also er verdient nur noch wenige 100.000 Euro im Monat. Das ist, wie soll man davon überhaupt die Hütte am Kacken halten? Und dann hat er gezeigt, wie gering die Hygienemaßnahmen hinter den Kulissen sind. Und das alles live im Internet. Und das war nicht so sonderlich klug, weil dann war nämlich sein Verein dann auch los, direkt danach.
Genau. Der ist jetzt suspendiert. Der hat sehr deutlich gezeigt, wie es so. Also jetzt gibt es natürlich, also genau, er hat diesen Facebook-Livestream gemacht, der ist also im Auto startete dieser Stream und führte ihn wie so ein Single-Shot einmal durch die Katakomben des Stadions in die Kabine und Handshake mit allen Spielern und Abklappen. Und es war ja nicht nur Kalou, der sich über seinen Gehaltsverzicht beschwert hatte, sondern auch Ibisevic und andere. Du hast also da sehr gut erkannt, die haben es halt einfach nicht verstanden. Sie haben nicht verstanden, was die Hygienemaßnahmen angeht. Sie haben es auch nicht verstanden, was den Gehaltsverzicht angeht und auch das Personal, was die Spieler, weil es dann auch noch in so einen Corona-Test reingeplatzt und du hast auch gesehen, dass auch das unter fragwürdigen Umständen geschehen ist. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, Jetzt ist ja ein Kalou ja nicht repräsentativ für den Rest der Bundesliga. Das stimmt sicherlich auch. Aber es ist andererseits ja auch nicht davon auszugehen, dass jetzt beispielsweise ein Jadon Sancho von Borussia Dortmund viel anders drauf ist und sagt, nee, Leute, da müssen wir auch mal ein bisschen Abstand halten und klar verzichte ich gerne auf Gehalt. Also das war schon dieses Hygienekonzept der deutschen Fußballliga wurde also spätestens auch mit diesem Video nochmal extrem in Frage gestellt und ich bin gespannt, wie das jetzt laufen wird.
Ja, aber ich denke, dass die meisten einfach überfordert sind. Die meisten holen dann irgendwelche Spezialisten, die dann Spezialisten kennen, die Spezialisten kennen und die sollen jetzt ein Konzept entwickeln und eigentlich will jede Firma, die da, das ist ja genauso wie beim Marketing, dann sagen sie, hey, wir brauchen ein neues Logo, dann holt die Firma. Am Ende ist die Bundesregierung genauso. Die haben Beratungsfirmen, die zahlen am Ende Millionen und Abermillionen.
Du meinst jetzt Geschichte, die Vereine,
Ötzi, oder? Wo es am Ende nur um 100.000 geht, bitte?
Du meinst jetzt, die Vereine sind überfordert, oder?
Ja, alle Menschen, ich denke, ja, die Vereine, die sind überfordert, weil die wollen es ja allen recht machen, weil am Ende geht es ja nur darum, wann können wir wieder spielen. Und dann wollen die halt gewisse Richtlinien einhalten und allen zeigen, hey, guck mal, wir sind voll dabei. Aber du siehst ja, Alter, das ist in jeder Lebenssituation gerade so, dass voll viele Institutionen einfach überfordert sind. Die blicken es nicht oder wollen es nicht blicken. Und
der wirtschaftliche Druck, also wenn man jetzt mal ganz kurz, wo wir gerade bei dem Thema sind, versuchen, da eine Lanze für diese Vereine zu brechen. Das sind ja jetzt auch erstmal per se ja jetzt auch nicht die Ultra-Charakterschweine. Das sind ja keine Teufel, die diesen Vereinen vorstehen. Die versuchen natürlich jetzt irgendwie es möglich zu machen, wieder diesen Wirtschaftsbetrieb hochzufahren, wie andere Unternehmen natürlich auch die Probleme haben, weil die entweder mit Geld in der Kreide stehen. Schalke hat ja schon im Grunde genommen schon diverse Gelder ja schon verpfändet. Das heißt, die müssen unbedingt spielen, um die Kohle wieder reinzukriegen, die sie schon ausgegeben haben. Ja. Und jetzt versuchen die auf Krampf irgendwie ein Konzept zu erstellen, auf dessen Grundlage die wieder spielen können. Das ist so, ich vergleiche das jetzt gerade, wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt nach Italien mit der Familie, mit meinem alten Ford Granada. Ich kann nicht zum TÜV, weil der TÜV legt mir die Karre still. Ich habe auch kein Geld, jetzt irgendwie noch irgendwelche Ölwechsel zu machen oder so. Ich fahre jetzt los und spätestens von Hamburg aus fahren, merkst du in Karlsruhe, das war eine scheiß Idee. Das wird nämlich nicht funktionieren. Du hast jetzt ja auch in Dresden, hast du ja schon, die komplette Mannschaft ist in Quarantäne, weil die Gesundheitsämter sagen, ja, das ist ja schön, dass ihr weiterspielen wollt, aber das geht nicht. Ihr seid jetzt, die ganze Mannschaft ist in Quarantäne. Das wird natürlich vielen anderen Vereinen in irgendeiner ähnlichen Form auch so gehen. Und die wollen bis zum 30. Juni, wollen sie das ganze Ding runtergespielt haben und sie werden feststellen, das wird nicht funktionieren.
Wie willst du auch eine Kontaktsportart aufrechterhalten, wenn Kontakt nicht erlaubt ist? Also ich meine, das ist ja alles völlig skurril. Willst du die Bundesliga-Fußballer in so riesige Gummikugeln packen oder wie soll das ablaufen? Also klar, du kannst sagen, wir haben alle getestet, aber das Problem ist, die Tests sind ja jetzt auch nicht innerhalb, also du kannst niemanden morgens testen auf die Erkrankung und mittags weißt es und hast dann die Möglichkeit zu spielen. Das heißt, du brauchst immer einen Vorlauf. Das ist eigentlich unter Gesichtspunkten, also sagen wir mal, realistischen Gesichtspunkten alles nicht machbar und dass das alles wirtschaftlich betrachtet wird und deswegen durchgeführt ist, darüber gibt es ja keinen. Gibt es ja hier keinen Widerspruch unter uns dreien. Das, was ich schwierig finde seit Jahrzehnten am Fußball, was sich einfach so wahnsinnig verändert hat, ist diese starke Dissonanz der Fanliebe zu ihrem Verein und der Loyalität der Spieler gegenüber ihrem Verein. Weil ich behaupte jetzt mal, dass das für 99,8% der Spieler einfach nicht existiert. Also ein Uwe Seeler, der in den 70er Jahren oder Ende der 60er Jahre gesagt hat, ich gehe für das 20-fache Gehalt nicht nach England, sondern bleib bei meinem HSV, sowas gibt's heute nicht mehr. Und diese Haltung, ne, dieses selbst bei einer weltweiten Pandemie nicht auf 11% seines Gehalts verzichten zu können, obwohl man Multimillionär ist, zeigt ja ganz klar, wo der Hase langläuft. Und auch dieses, in meinem privaten Umfeld habe ich sehr krasse Fußballfans, die zum Beispiel im BVB sehr nahe stehen. Und das war immer so skurril, weil die betreffenden Personen immer sagten, ja, hier, der Junge, der Oba, der gehört zu uns, das ist ein Dortmunder, der ist vom Herzen her, ist der wirklich schwarz-gelb, bis zum geht nicht mehr. Und dann ein Jahr später sagt der Oba Arschlecken, auf Wiedersehen, ich gehe jetzt hier und da. Und dann heißt es, der war ja nie einer von uns. Und du stehst daneben als Nicht-Fußball-Fan und denkst so, habt ihr das immer noch nicht geblickt, dass das alles Business ist? Es ist leider nichts mit Leidenschaft.
Für keinen der Beteiligten. Das ist ja auch schon lange vorbei. Und wenn man ehrlich ist, läuft der Deal ja in beide Richtungen. So, dem Fußballspieler ist es doch egal, ob es da eine monetäre Diskrepanz gibt oder auch eine Identifikationsdiskrepanz. Natürlich interessiert sich der Fußballer nicht für den Fan und dessen Leben. Der will auch nicht auf Gehalt verzichten. Der sagt, das ist mein Job hier und ich mache das gern. Vielleicht habe ich auch Spaß beim Spiel, alles gut. Der Fan wiederum, der natürlich die Identifikation mit dem Verein vermisst, dem ist der Mensch ja aber auch, wenn man ehrlich ist, ja auch egal. So, der will jetzt auch einfach die Spiele sehen, ob der Fußballer sich da jetzt irgendwie eine Erkrankung dabei abholt oder trotz Verletzungen spielt, ist dem Fan ja ehrlicherweise auch egal. Der sagt, oh, lauf du Arsch. Und dann kommt ja auch noch der... Und dann kommt ja auch noch dieser sackdämliche Gedanke immer, ja, wenn er hier beschimpft wird und beleidigt, das ist Schmerzensgeld. Also man muss fairerweise sagen, auch dem Fan ist das körperliche oder das seelische Heil des Fußballers in der Regel auch furzegal. So, das muss man der Fairness halber auch mal kurz ins Feld führen. So, also auf beiden Seiten ist die menschliche Komponente, die charakterliche, eigentlich gleich.
Was für ein gruseliges Konzept, wenn mal drüber nachgedacht. Genau. Ja. Zahl du Arsch, ja. Lauf du Arsch. Das ist zusammengefasst genau. Die Bundesliga.
Ja, that's it. Ja,
aber
Hauptsache, es sieht gut aus.
Das macht die ganze Nummer so wahnsinnig unsexy. Ne? Ich weiß, es ist ein Geschäft, das ist auch alles okay. Und auch bei der NBA, bei der NFL, bei allen Großsportveranstaltungen der Welt ist das in vergleichbarer Art und Weise. Okay. Ich finde, beim Fußball ist es immer nur noch ein bisschen krasser.
Ich find, du, beim wenn Fußball, du weißt, wie Pornofilme gedreht werden, ist das auch nicht so sexy. Das Produkt am Ende animiert. Aber die Entstehung willst du auch nicht unbedingt sehen.
Niki, das möchtest du uns davon berichten? Ich habe Freunde, die da mal Beleuchter gemacht haben bei einem solchen Film. Wobei,
es gibt ja tolle Dokus, wie 9 to 5 oder wie die heißt, aus dem San Fernando Valley. Also danach wird ja aber so der Zahn in Sachen Masturbation erstmal bis auf Weiteres gezogen. So,
ach, ich bin da völlig stumpf. Bei Tönnies
Fleisch, okay. Da sieht es bei Tönnies Fleisch geht's noch vergleichsweise moderat zu. Ja,
das muss ja am Ende auch nicht geheiratet werden. Aber ich habe da auch mal eine Doku drüber gesehen. Ich muss sagen, was es da allein für lustige Berufe gibt. Also den Wichse-Mixer zum Beispiel. Es gibt jemanden, der allein dafür zuständig ist, Ejakulat zu mischen, also Fake-Ejakulat. Ja. Das finde ich auch, wenn man das so in seine Visitenkarte reinschreibt, weißt du, so irgendwie... Ja. Bastian Bielendorfer Ejakulatmischer, das macht sich eigentlich ganz gut, liest sich das auch schön.
Ja, dieses Fake-Ejakulat, das hat bei uns Männern ja auch nochmal für eine völlig verzerrte Wahrnehmung der eigenen Produktionskraft gesorgt. Also wer mal eine Spermaprobe abgeben musste, der war wirklich bitter enttäuscht, wenn man es dann mal vergleicht mit Legenden wie Rocco Siffredi oder Peter North. Der macht dir so ein Silo voll und du selber kommst an mit so einem Pinnchen. Das also ist ja irgendwo auch bitter, ne?
Also ich habe bei meiner letzten Abgabe um einen zweiten Eimer gebeten. Ich bin da ganz ehrlich. So. Die haben auch gesagt, sowas haben sie noch nicht gesehen. Und dann,
ja, der meint aber bei, das mit dem Kamel, Micky. Der meint.
Peter North erinnere mich auch noch dran. Das war in meiner Jugend ein bestimmter Charakter. Ich glaube, ist auch ein Erotikfilmdarsteller.
Ja, absolut.
Und der hat also unfassbar. Das war, der Mann hatte nachher keinen Tropfen Flüssigkeit mehr im Körper. Das war, der hätte das theoretisch das Olympiastadion weiß streichen können. Das war beeindruckend. Ja, aber ich meine, wir kennen das alle von zu Hause. Insgesamt ist Pornografie ja oft relativ realitätsfern. Was das Problem ist, ich habe im Gefängnis gearbeitet und
hatte viel mit Sexualität. Warum ist das realitätsfern?
Weil viele dieser dort angewandten, ich weiß, dass du immer im Batman-Kostüm verkleidet einen Rückwärtssalto auf deine Alte machst, aber normale Menschen haben normales Sexualverhalten, verstehst du?
Aber was ist normal, Basti? Guck mal, du bist wirklich, normale Menschen haben normalen Sex, Özcan. Und ich hatte meine erste Freundin mit 17, Özcan. Und ich hatte mein erstes Mal mit 17, das ist ja auch immer normal.
12-jähriger Gangbang-Bursche. Ey, das ist eine Frechheit.
Nein, du gehst immer davon aus.
Er hatte auch sein erstes Mal mit 17, aber 17 Leuten. Das ist halt der Unterschied. Und das muss man dann halt einfach.
Ja, schon, dass keine Frau dabei war, aber das ist natürlich ärgerlich gewesen.
Ja, aber das ist egal. Ja, Basti, deswegen, ich habe dir gesagt, das ist
Nein, aber viele dort gezeigten Praktiken, die mir natürlich nur rein schriftlich überliefert wurden, ich habe das nie konsumiert, dieses Material, sind, Caroline Kebekus hatte mal eine sehr, sehr schöne Nummer am Anfang ihrer Karriere über Pornografie und besonders über Gesichtsbesamung. Und da ging es unter anderem darum, dass in vielen pornografischen Darstellungen am Ende der Frau ja ins Gesicht. Ne? Und da hat sie gesagt in ihrer Nummer, das ist aber auch so, wir Frauen wünschen uns das, weil wir haben hier besondere Nervenenden, die sich ganz besonders freuen, wenn wir da was draufkriegen. Ja. Ich hab damals in der Show gesessen, da war es noch relativ klein, 300, 400 Leute und habe mich bepisst vor Lachen. Weil das muss man, ich habe keinen Schimmer, wie wir jetzt von der deutschen Bundesliga auf Gesichtsbesamung gekommen sind.
Ja. Das bist immer du, Basti. Das bist immer du.
Also Tom, ich sag's dir, wie es ist, Tom Buro haben wir bereits verloren. So viel steht mal fest.
Aber schon bei Bundesliga, das ist nicht so schlimm. Nein, aber ich musste bei dieser Nummer bei Caroline Kebekus sehr lachen, weil die mal aus der weiblichen Perspektive auf Pornografie gesprochen hat und ich gedacht habe, ja, sie hat vielleicht recht, dass das ein rein männlicher Impetus ist, zu glauben, dass das eine gute Idee wäre, das zu machen. Ich weiß nicht, Özcan macht das wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich.
Nein, ich mache sowas gar nicht, Basti. Ich habe damit komplett aufgehört mit der ganzen Geschichte.
Komplett hast du aufgehört?
Ja. Also, komplett aufgehört. Ich habe mich zurückgezogen in der Hinsicht. Ich versuche mich jetzt wirklich nur noch auf meine Kunst zu konzentrieren. Und ich bin
linke oder rechte Hand?
Ich bin total ausgeglichen.
Das ist so ein bisschen, wie Immanuel Kant in den letzten Lebensjahren. Ja. Kant, ja.
Hat der nicht ein Pferd befingert?
Ja, auch. Und der, hat in den letzten Lebensjahren hatte er einfach mal für sich so das Selbstexperiment durchgeführt, sich frei von Freuden so durchs Leben zu begeben. Also einfach keine freudigen Impulse mehr zu schaffen. Kein Genuss im Essen, kein Genuss, keine Sinnenfreuden mehr. Also komplett asketisch, ohne jeden Anflug von Genuss in irgendeinem Lebensbereich.
Hat er nicht Syphilis gehabt?
Ja, weiß ich auch nicht. Also irgendwann vielleicht später. Auf jeden Fall hat er auf dem Sterbebett dann festgestellt, ja, das ist auch nichts. Und ist dann einfach gestorben.
Aber im letzten Moment,
im letzten Moment so festgestellt, das war auch eine Idee.
Es gibt doch diese schöne Szene in einer der Simpsons-Episoden, wo Ned Flanders, die Halloween-Episode, Ned Flanders stirbt und wacht im Himmel auf vor Buddha und brüllt nur so, scheiße, mein ganzes Leben lang den falschen Baum angebellt. Genau so ist es ja auch. Ne? Also, Selbstexperimente in der Richtung sind nicht sehr beneidenswert. Ich habe auch Zölibat nie verstanden, muss ich sagen. Also ich halte das Zölibat für eine der katastrophalsten Gedankenideen, die Ideen, die die katholische Kirche sich hier ausgedacht hat. Das ist ein dermaßen Wahnsinn.
Aber du weißt doch, wo der Zölibat herkommt.
Ich also weiß jetzt es nicht. Mal
Nee, ich verbimmel, woher? Also ich werde jetzt die Jahreszahl ein bisschen verbimmeln, aber der Zölibat ist ja erst wohl im Mittelalter kam der. Vorher war es so, dass Pfarrer hatten relativ häufig Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen Frauen, die dann ein Kind gekriegt haben und dieses Kind hatte dann Anspruch auf einen gewissen Erbteil, der natürlich Teil des Kirchenvermögens war. Und das ging so natürlich nicht weiter. Und die Kirche hat festgestellt, pass mal auf, unsere Pfarrer, die knöpern sich hier die ganze Zeit durchs Dorf und produzieren Kinder, die dann was von unserem schönen Geld abbekommen. Und in dem Moment hat dann irgendwann einer gesagt, hör mal, Leute, ich habe hier nochmal hinter der Kommode, da habe ich noch so eine Tafel gefunden vom lieben Gott. Der hat nämlich gesagt, der Pfarrer darf nur mich lieben. Und jetzt ist mal Schluss mit der Bumserei hier. Und das war in dem Moment, wo der Zölibat erfunden wurde. Weil einer von der Kirche sagte, jetzt ist aber ein Feierabend hier. Und was ein Glück, gerade hat Gott zu mir gesagt, mir ist gerade noch eingefallen, Leute hier, ihr dürft nur mich lieben und jetzt ist mal Schluss hier mit Sex.
Du willst mir jetzt erzählen, dass das Zölibat allein erfunden wurde, um das Kirchenvermögen zu schützen, damit Pfarrer keine Frauen mehr knattern, schwängern und nachher also Erbansprüche bestehen. Deswegen haben sie sich das Zölibat ausgedacht?
Ja. Mein letzter Kirchenskandal ist ziemlich genau ein Jahr her. Also hier mit haltlosen Thesen über den Zölibat sorge ich auch in diesem Jahr wieder dafür, dass ich viele Zuschriften via Facebook und in der Ruhrnachricht in Kassel-Brauxel kriege. Aber ich bitte das klügere Menschen als ich nochmal genau zu verifizieren. Aber die Antwort ist ja, genau so ist es.
Aber da habe ich letztens auch eine Doku gesehen über die heiligen Sakramente. Die kam ja auch erst viel später. Die gab es ja, die kam ja auch erst ein paar hundert Jahre später. Es war so eine kirchliche, katholische Kirche, also kirchliche Institution, die das dann ins Leben gerufen hat.
Ja, das ist ja eh, also wenn man ganz ehrlich ist, diese ganze Bibelnummer und die ganzen Sakramente und diese ganzen Verpflichtungen.
Jetzt holt er aus, wenn ich lieber wieder über Pornos reden.
Ja, wir werden in dieses Fahrwasser gar nicht kommen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist die Bibel eigentlich auch mehr oder weniger nur eine gesellschaftlich etwas besser anerkannte Verschwörungstheorie. So, also das hätte mit ein bisschen Pech hätten Matthäus oder Lukas auch einfach Ken Jebsen sein können.
Aber glaubst du, das wären auch Impfgegner gewesen damals?
Ja. Ja. Es gab doch gerade eben die Meldung, dass hohe Würdenträger der katholischen Kirche sich gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben, weil sie eine Weltverschwörung und eine Weltdiktatur wittern. Das heißt also,
ernsthaft? Der Vatikan hat Angst vor einer Weltverschwörung? Das ist aber überraschend. Ja. Wie kommt die denn da drauf? Damit haben die doch nichts zu tun.
Der Vatikan sagt, hört mal zu, Leute, es gibt eine Institution auf der Welt, die will euch leiten und das darf auf gar keinen Fall passieren.
Genau. Leute, da wäre ich vorsichtig.
Und ich finde, die wollen auch, dass ihr Geld zahlt. Alle.
Man muss mit Glauben ja in jeder Richtung immer irgendwie vorsichtig umgehen. Ich bin Atheist und bin von im weitesten Sinne Agnostikern erzogen worden. Ich kann da wirklich gar nichts mit anfangen. Ja. Ich finde, da sind so viele Fallstricke allein bei der katholischen Kirche, so viel läuft da einfach völlig. Es gibt auch gute Dinge, die passieren. Auch die Kirche tut Gutes. Trotzdem,
ich bin noch zahlendes Mitglied.
Du bist immer noch zahlend. Warum willst du noch eine kirchliche Hochzeit durchführen oder irgendjemand taufen lassen? Oder hast du Sorge, dass du keinen Kita-Platz kriegst oder was?
Reine Faulheit und...
Meine Frau auch noch.
Ja,
reine Nur Faulheit wegen Kita-Platz, falls wir mal ein Kind kriegen. Deswegen ist sie seit 20 Jahren in diesem Bubsverein. Ich verstehe es nicht.
Meine Tochter ist ja evangelisch und Kita-Platz haben wir ja. Also die ist ja schon bald raus aus der Kita. Nee, es ist einerseits immer noch der Glaube daran, dass es auch sehr viele gute Dinge gibt, die mit diesem Geld veranstaltet werden. Es ist ja nicht so, als sei jetzt alles schlecht an der katholischen Kirche. Es gibt da diverse Institutionen. Man kann das Geld allerdings auch für andere Dinge ausgeben. Also man könnte diesen Betrag auch einfach nehmen und anderen Vereinen spenden, Ärzte ohne Grenzen, pipapo. Und auch das ist kein schlechtes Investment. Und natürlich dieser leise Zweifel du stehst dann irgendwo oben an der Himmelspforte. Und dann heißt es, weiß nicht, was war denn im August 2022? Ja, weiß ich nicht. Ja, da hast du die Zahlung eingestellt, mein Freund. Ne? Schön ab
nach unten. Die paar Euro, das lohnt sich schon noch, gell? Das ist genau, ja. Wenn, dann ist es die letzte Versicherung. Aber Miki, ich will dich das schon die ganze Zeit fragen, eigentlich, seitdem du jetzt hier...
Ja, ich bin schwul. Die andere Frage.
Seitdem du hier bei uns im Chatroom bist, weil mich interessiert deine Meinung einfach wirklich sehr darüber, gerade das, was passiert. Also diese ganzen Proteste von diesen Corona-Gegnern, was heißt Gegner, also Leute, die Corona...
Ja, ich bin übrigens auch Corona-Gegner, ne? Das muss ich an der Stelle
auch sagen. Du bist auch gegen Corona?
Aber ich sag's mal so,
ich bin generell dafür. Ich finde das alles schön.
Mit dieser weltlichen Verschwörung, dass die sich alle zusammen... Weil ich hatte das mit Basti jetzt auch am Mittwoch, haben wir ja darüber geredet. Ja. Nur mich interessiert wirklich mal deine Meinung.
Naja, meine Meinung ist, also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Letzten Endes ist es so, dass ich meine, mir ist ja nun auch vieles weggebrochen. Also ich kann nicht sagen, ich habe darunter zu leiden, aber es ist...
Dein Bubble-Tea-Laden ist zu.
Genau, das hat ja auf mich auch Einfluss. Also die EM hätte ich zum Beispiel gerne für die ARD mitgemacht, die Tour hätte ich gerne gemacht. Also das kostet ja auch alles ein Schweinegeld. So, also das heißt, natürlich bin ich in gewisser Hinsicht auch betroffen. Aber was ich an dieser ganzen Geschichte, am Handling der ganzen Geschichte eigentlich ganz gut finde, ist, es gibt ja eine große Transparenz. Also es ist für die meisten Bürger ja doch relativ klar einsehbar, wie das Ganze vonstatten geht. Es gibt Fallzahlen, es gibt Expertisen, die variieren zwar in gewisser Hinsicht, aber nicht so dramatisch. Und aufgrund dieser Expertisen gibt es Maßnahmen, die sind transparent und für alle einsehbar. Fallzahlen sind oben, also gibt es eine gewisse Form, einen richtigen Lockdown gab es in Deutschland ja übrigens gar nicht, sondern es gibt nur gewisse Maßnahmen, Kontaktsperre, Ausgangssperre, pipapo. Und die Maßnahmen werden dann gelockert anhand sinkender Fallzahlen. Das ist ja alles klar, transparent, ersichtlich. Eine Weltverschwörung kann ich insofern schon mal gar nicht sehen, weil man würde ja sonst immer sagen, das ist wieder die typisch deutsche Hysterie. Man ist überkorrekt. Man hat zu heftige Maßnahmen. Aber du siehst ja, im Rest der Welt, egal ob in China, in den USA, in England, in Spanien, haben sie alle mit demselben Problem zu kämpfen.
Ja.
Und die Maßnahmen, die dort ergriffen werden, sind teilweise viel, viel härter als in Deutschland, wo man normalerweise immer sagen würde, wir sind, was sowas angeht, immer die heftigsten oder die in Anführungsstrichen Unlockersten. Und Weltverschwörung ist ja auch, also was für ein Interesse sollte zum Beispiel eine deutsche Bundesregierung einer so großen Volkswirtschaft haben, ihre Wirtschaft bewusst in die Scheiße zu reiten. Das kann ja gar nicht sein. Schon gar nicht eine Bundesregierung, die von der CDU geführt wird. Bei der Linkspartei würde man ja noch eher sagen, ja, die haben Freude daran, wenn die Wirtschaft. Aber das macht ja keinen Sinn.
Und was Mickey, Bill Gates Mickey. Angeht. Doch, ja. Die sind doch alle gesteuert. Von Bill Gates, Jeff Bezos, die Bilderberger, die klemmen alle dahinter. Ah. Die haben die Puppenspieler, die Bundesregierung, alle Bundesregierungen der Welt haben die da.
Ja, Hand. Alle, dann ja, das finde ich ja auch so interessant. Und dann hast du andererseits zum Beispiel Bill Gates. Also ist das jetzt die große Gelegenheit von Bill Gates, dann endlich auch mal reich zu werden? Also,
ja, ist der würde ich nicht abladen jetzt.
Also um jetzt mal, also für Verschwörungstheorien, ich bin ja immer der Ansicht, der große Faktencheck ist insofern schon Unsinn, weil ein Faktencheck auch immer irgendwie implizit bedeutet, du adelst diesen ganzen Unsinn damit, dass du auch noch willens bist, diesen ganzen Quatsch auch noch zu checken, was immer ein Signal ist, da könnte ja was dran sein. Da ist aber nichts dran. Das Einzige, was man im Fall von Bill Gates mit Bestimmtheit sagen kann, ist, Männer, die so reich sind wie Bill Gates, sind am Ende dieser Wertschöpfung, sprich, sie haben so viel Geld, das brauchen sie nicht mehr. Also was wollen sie? Sie wollen den Eintrag in die Geschichtsbücher. Sie wollen den Lauf der Welt mitbestimmen, aber nicht im Sinne von, dass sie die Leute zwangssterilisieren wollen, sondern natürlich willst du als Bill Gates über dich gerne lesen, das ist der Mann, der die Welt in Anführungsstrichen gerettet hat. Natürlich hat er ein Interesse daran, sich in die Geschichtsbücher einzutragen, aber im Sinne von, dass du die Welt, wenn du erstmal so viel Geld gehortet hast, willst du sie ein bisschen besser machen. Deswegen gibt es ja diese Bestrebung von reichen Leuten, sich in irgendeiner Art und Weise auch wohltätig einzubringen. Aber das ist natürlich auch ein egoistischer Akt. Auch Wohltätigkeit hat viel mit Ego zu tun und mit Narzissmus. Aber es hat nichts damit zu tun, wenn Bill Gates die Weltbevölkerung dezimieren will, ja, dann lass sie doch einfach an Corona sterben. Das ist doch die perfekte Gelegenheit. Warum soll ich denn da noch aktiv irgendwas für tun? Also das ist der Gedanke, der diesen Sachen und viele Menschen, die dort immer stehen und protestieren, bei denen gibt es eine sehr große Schnittmenge zwischen denen, die gegen die Hygienemaßnahmen protestieren, die haben aber auch schon gegen Flüchtlinge demonstriert, gegen die Klimaschutzmaßnahmen, gegen die Währungsumstellung, gegen Stuttgart 21. Das sind auch Menschen, also ein hoher Prozentsatz dieser Menschen, die haben immer dieses Gefühl, wir sind in einer Diktatur, wir sind fremdbestimmt, da gibt es geheime Eliten, die wollen uns über unseren Kopf hinweg bestimmen, wir sind nicht frei. Und du kannst im Grunde genommen den Anlass, kannst du beliebig eintragen, es ist eigentlich egal. Und wir werden in 3 Jahren feststellen, 70% der Leute, die jetzt gegen die Hygienemaßnahmen demonstrieren, stehen wieder da wegen etwas völlig anderem, wahrscheinlich weil die Stadt autofrei sein soll oder sonst irgendetwas.
Aber vielleicht sind wir wirklich Zeugen einer Metamorphose, einfach einem Evolutionssprung, das ist dann der Homo Protestus. Gegen alles protestieren.
Dem ein Schild wächst bei der Geburt, so hinten aus dem Rücken ein schönes Schild und ein Aluhut. Der wird bei der Geburt mit der Aluhut aufgepflanzt. Ja. Ja. Das Ding ist ja, es sind ja halt auch einfach, da habe ich mit Özcan jetzt schon drüber gesprochen, sind einfach auch bekannte Menschen, die sich hinter solche Dinge klemmen. Ob es jetzt der Tanztrainer ist, ob es jemand Naidu ist, ob es der Vegan-Koch ist. Das sind Menschen, die haben Einfluss. Die haben öffentlichen Einfluss darüber, dass sie Fans haben und dass sie Menschen haben, die ihnen verbunden sind und an die Dinge glauben, die sie von sich geben. Mhm. Und das halte ich für massiv schädlich. Ich bin völlig deiner Meinung, dass all diese darüber vereint sind, dass es im Endeffekt immer darum geht, sich gegen irgendeine geheime Elite aufzulehnen. Das Schönste, die schönste Behauptung finde ich ja immer die fehlende Meinungsfreiheit. Das finde ich immer das Interessante, dass jemand in ein Mikrofon eines großen deutschen Fernsehsenders reinbrüllt, ich darf nicht sagen, was ich sagen möchte und sagt damit, was er sagen möchte. Und wird dann noch gesendet. Und das, was die Leute völlig miteinander verwechseln, ist Meinungsfreiheit und Freiheit des Widerspruchs. Also natürlich ist es völlig, du kannst dich mit runtergelassener Hose auf den Marktplatz stellen, die dümmste Scheiße behaupten, die absurdesten Theorien verbreiten. Du musst allerdings damit leben können, dass zurechnungsfähige Menschen um dich herum dir widersprechen. Das ist aber keine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Ja. Einschränkung der Meinungsfreiheit ist, wenn die Bullen kommen, dir einen überziehen und dich in den Wagen werfen und deportieren dafür, das, was du gerade gesagt hast. Und das
passiert. Ich bin bereit, weil mein Onkel war bei der Wehrmacht. Ich bin bereit, für dieses Land zu sterben. Pass auf, mein Freund, okay, du kommst jetzt mal mit, jetzt ist Feierabend hier.
Ja, okay. Ja. Aber was führt Menschen dazu, solche kruden Dinge zu verfolgen? Ich verstehe es nicht.
Ja, genau. Also wir neigen ja immer dazu, die Leute alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, die sind so und die sind so. Das stimmt natürlich auch nicht.
Ja.
Wozu ich wirklich immer dringend raten würde, also wenn es natürlich gegen die Bildungsbürger versus Bilderberger, also wenn es darum geht, natürlich diese geheimen Eliten, Verschwörungstheorien, die zionistische Weltverschwörung, da endet dann auch mein Verständnis. Wofür ich aber dringend werben würde, wäre, dass man sich nicht zu hochnäsig denjenigen gegenüber verhält, die natürlich eine andere Drucksituation empfinden als man selbst. Also es ist wirklich legitim, dass man als Bundesbürger das Gefühl hat, die Maßnahmen gehen mir zu weit. Ich fühle mich gegängelt. Ich habe immensen Druck. Dieses Gefühl zu haben, ist nicht illegitim. Es ist auch nicht illegitim, dagegen aufzubegehren. Das ist total in Ordnung und im Rahmen einer Demokratie auch gegeben. Man muss auch versuchen zu verstehen, dass es Menschen gibt, für die diese Corona-Maßnahmen mehr Druck erzeugen, wirtschaftlichen Druck, psychischen Druck, sozialen Druck, als für uns. Das muss man immer wieder auch sich vor Augen führen, bevor man sich allzu verächtlich über Leute äußert und sagt, was haben die denn für ein Problem? Sind die einfach nur doof? Das macht unsere Gesellschaft auch nicht zu einer besseren, wenn man diese Leute in Bausch und Bogen einfach niedermacht und sagt, das sind alles Vollidioten. Das sind nicht alles Vollidioten. Es sind viele Vollidioten dabei, aber nicht alles. Und natürlich sind da auch nicht nur Nazis, die mitmarschieren. Das hat zum Glück, haben es auch nur die wenigsten behauptet. Nur, es gibt schon ein großes Stammpersonal, die immer irgendwie marschieren. Ja. Und was ich problematisch finde an diesen Demonstrationen, wo plötzlich 7000 Menschen sind, ist, dass natürlich die Freiheit zur Demonstration eines jeden Einzelnen meines Erachtens in diesem Falle da endet, wo der Infektionsschutz einer Bevölkerung beginnt. Und das muss doch allen klar sein, dass das, was die da machen, zu Tausenden dicht an dicht durch die Gegend zu marschieren, dass es in diesem Falle es für alle schlechter macht. Denn dass das Auswirkungen hat auf die Fallzahlen, das ist ja jetzt aufgrund dessen, was wir in den letzten 8 Wochen so an Epidemiologie gelernt haben, offensichtlich, dass das nicht gut sein kann. Du machst es als Einzelner in der Gruppe für alle anderen schlechter.
Und das, ja, aber wenn du die ganze Krankheit negierst, wenn du die ganze Krankheit negierst und glaubst, dass sie gar nicht existiert oder ein künstlich gestreutes Mittel zur Massenhysterie und Massenkontrolle ist, dann kannst du natürlich dich auch zusammenrotten. Das Witzige oder Absurde an der ganzen Nummer ist ja, dass die Leute im weitesten Sinne dafür demonstrieren, krank zu sein und krank zu werden und Oma umzubringen. Das ist im weitesten Sinne das Demonstrationsziel. Wir möchten gerne wieder frei sein. Wir glauben nicht an die Krankheit. Wir möchten gerne alle krank werden.
Aber ich denke, ich finde Mickys Ansatz richtig. Also ganz klar, man muss differenzieren. Also auf der einen Seite gibt's dann wirklich die Leute, die dort stehen. Da gibt's halt Psychos. Das sind die sagen mit den Reptilien und Aliens und Pipapo und hier und da.
5 Gigahertz.
Genau. Und dann gibt's halt einfach Menschen, die eventuell da irgendwelche kruden Verschwörungstheorien und es wurde entwickelt, weil die wollen das und das mit uns machen. Und dann gibt's halt einfach Leute, die sind besorgt. Und jetzt haben die halt nicht die Möglichkeit, alle 3 verschiedene Demonstrationen anzumelden, sondern die denken sich, ah, okay, da geht halt was gegen Corona, ich gehe da jetzt auch hin. Und im Grunde genommen hast du dann halt, ich bin auch der Meinung, man muss den Menschen diese Freiheit lassen, ihre Meinung zu äußern, und du hast dann die Möglichkeit, das Gesagte zu entzaubern mit deinem Intellekt, aber als auch mit deinen Argumenten.
Ja, das ist richtig. Das Problem ist, dass wessen Wein ich trinke, wessen Lied ich singe, das ist das gleiche wie bei Nazi-Demos. Wenn du eigentlich nur für einen freiheitlichen Staat bist oder was auch immer und dann auf einmal mit Leuten auf der Straße stehst. Also du musst halt immer schauen, mit wem demonstriere ich denn da gerade. Ne? Und das Umfeld, in das du dich begibst, das definiert am Ende des Tages, als was du wahrgenommen wirst. Und wenn du mit Leuten mit Nazi-Flaggen da stehst oder Reichsbürgern oder jetzt im Fall dieser ganzen Situation mit einer Melange aus allen, das ist ja das Problem, diese Sammelstelle von 7000, wenn du da mal durchgehst, da hast du wirklich jede Verschwörungstheorie und jeden Gestörten, den du in Deutschland finden kannst, einzeln aufgezählt.
Das meine ich doch, Basti. Ja. Aber das ist ja auch die Gefahr. Und jetzt kommen wir dazu. Wenn du jetzt aber mit dem Finger auf diese gesamte Menge zeigst und sagst, ihr seid alle Nazis, und dann kommen halt, dann passiert halt bei vielen Leuten im Kopf, dass nein, das stimmt, ich bin kein Nazi. Und dann kommen halt solche Leute und sagen, siehst du, egal was du machst, die sagen, du gehst zu uns, komm doch mal vorbei. Verstehst du?
Auch diesen Prozentsatz von Leuten gibt es. Das ist ja leider das große oder die große Herausforderung, die wir haben. Du hast halt immer so ein Gewölle von Befindlichkeiten und Weltanschauungen, die dann auch in dieser Runde da rummarschieren. Natürlich würde man jedem Einzelnen empfehlen, wenn du nicht so drauf bist und dich das Geschrei von diesen Nazis, wenn dich das stört, was ein menschlicher Reflex ist, dass einen das stört, dann geh da weg, bleib da nicht. Ja, weil die Gefahr einfach sehr groß ist, dass man dich halt einfach auch für einen Unterstützer dieser Meinung hält. Dann musst du woanders hingehen. Dann stell dich irgendwo alleine hin mit deinem Pappschild und sagst, ich finde Corona scheiße, ich finde die Maßnahmen scheiße.
Aber alleine mit denen gehe ich
da nicht mit. Weil ich finde Corona immer noch weniger, oder die Corona-Maßnahmen oder die Hygienemaßnahmen immer noch weniger schlimm als das Gedankengut von den Leuten, die hier gerade das Gros der Leute sind. Es ist einfach leider immer so steiß kompliziert und es ist fast immer so, dass du die Leute nicht generalisiert betrachten kannst. Das ist ja leider das Problem.
Aber das Problem ist, wenn die Stimmen manchmal lauter sind. Also Micky, ich habe dir vorgestern oder gestern ja eine Nachricht geschickt von einem Telegram-Profil von Attila Hildmann, der nun mal mittlerweile, Attila Hildmann sagt ja auch was, Ötzi, ne?
Ja.
Ne, der mittlerweile wirklich sehr weit vorne wegrennt bei den Aluhutträgern und der auch mittlerweile eine große Followerschaft hat. Und der hat gepostet und mit einer Umfrage danach, habe seit 2 Tagen extreme Müdigkeitsanfälle, mir fallen sofort die Augen zu, Arme und Beine fühlen sich bei mir auch leicht betäubt an, Ausrufezeichen. Normaler Schlafrhythmus sonst, Ernährung und Sport wie sonst. Auch ein paar Kollegen sprechen seit Wochen von ähnlichen Zuständen. Vor Wochen las ich eine Info, dass jemand Info verbreitete, dass sie Beruhigungsmittel ins Trinkwasser mischen. In Klammern Info einer Wasserwerkmitarbeiterin. Andere sagen, es könnten Chemikalien sein, die sie mit Flugzeugen verbreiten. Ich habe gleiche oder ähnliche Symptome. Ja, bei mir gleich ähnlich. Nein, alles okay. Kann man darunter abstimmen? Ja. Ich meine, das enthält wirklich alles.
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Ja. Das hat Attila Hildmann, eine öffentliche Person, vor 1 oder 2 Tagen öffentlich gemacht als Umfrage. Und das Problem daran ist das ist ähnlich wie ein Horoskop abgefasst. Also abends habe ich auch müde Augen. Ja. Und Ernährung und Sport ist okay. Ernährung mache ich viel, Sport mache ich wenig. Also es ist sowas von abstrus. Und dann zu sagen, Info einer Wasserwerkmitarbeiterin.
Ja, Info einer Wasserwerkmitarbeiterin ist wahrscheinlich irgendwann eine Person, die sich mal aus dem Hahn ein Glas Wasser geholt hat und gesagt hat, ich bin jetzt Expertin für Wasserwerke.
Anteilseignerin, kann man sagen. Sie hat ein Glas Wasser.
Ich muss ehrlicherweise sagen, die Symptome, die er am Anfang geschildert hat, mit totaler Müdigkeit, der hat halt einfach Corona. Der hat sich halt einfach bei irgendeiner seiner Demos, hat er sich dann irgendwo angesteckt, hat einfach jetzt mal Corona. Ja. Er ist total schlapp, er ist niedergeschlagen. Wenn er noch ein bisschen Husten hat und Schnupfen, der hat halt einfach, ist halt einfach ein lupenreiner Corona-Patient. Und wenn er jetzt einen Test machen würde, würden sie wahrscheinlich sagen, sie sind positiv.
Ja, aber das hatte ich auch zum Beispiel mal. Meine Schwester war mal krank und ich habe mir auch eingebildet, dass ich etwas hatte. Dann hatte ich Sprachstörungen, Schwächeanfälle, Schwindel.
Das war RTL. Du hattest ein paar Wochen RTL.
Das war echt. Nee, ich war da auch im Krankenhaus und da war so ein Chinese und so ein Arzt und der hat dann zu mir gemeint so, ey, was ist los? Und ich so, das und das. Und dann hat er gemeint so, Alter, du bildest dir das alles nur ein, du hast das nicht, weil es ging monatelang und dann hatte ich es nicht mehr.
Wirklich, so psychosomatisch.
Ja, psychosomatisch einfach. Ja,
und das ist aber schön, halt wie man dich heilen kann.
Ja, das ist Killer.
Also, Krankheit muss man dir einfach nur ausreden. Das ist
sehr gut. Aber so wie dich deine Psyche, so funktioniert ja auch Voodoo.
Total.
So funktioniert ja Voodoo.
Aber das Problem ist ja daran, das, was du da empfunden hast, und egal, ob du das jetzt eingebildet hast oder vielleicht wirklich einen leichten Infekt hattest, dann machst du dich halt selbst bekloppt und sitzt 2 Tage im Krankenhaus und die Ärzte verdrehen die Augen. Das Problem ist, der Typ hat 2 Millionen Menschen, die ihm zuhören und dann sagen, ich habe gestern Abend aber auch müde Beine gehabt nach dem 8 Kilometer Krampfmarsch.
Natürlich,
Basti. Wobei, ich möchte an dieser Stelle noch was anfügen. Das ist ja in seiner Telegram-Gruppe. Da sind ja irgendwie, wie viele Menschen sind da Teil dieser Telegram-Gruppe? Das ist ja irre, ne? 26.700 Abonnenten. Also Telegram ist ja dieser Messenger-Dienst.
Ja, ja.
Das ist ja mittlerweile meine größte Sorge, wenn ich irgendwie, du kriegst ja immer eine Meldung, wenn jemand aus deinem Bekanntenkreis sich neu bei Telegram angemeldet hat, kriegst du eine Mitteilung. XY ist jetzt auch bei Telegram. Und es gibt da so 1-2 Prominente, mit denen wir auch befreundet sind. Und wenn ich irgendeinen Prominenten plötzlich die Meldung kriege, was weiß ich, Moritz Bleibtreu ist jetzt bei Telegram, dann kriege ich schon Panik, weil ich Angst habe, in 2 Tagen, sagt er auch schon, hier die ganz große Lüge, ich erzähle euch jetzt mal was. Und Attila Hildmann hat jetzt zuletzt in seiner Telegram-Gruppe jetzt das gepostet. Globale, also immerhin für rund 30.000 Abonnenten, ja, globale Lage für BRD-Dumme. Es tobt ein Krieg zwischen der Spezies, in Klammern keine Menschen, der Kinderfresser Soros, Bill Gates, Henry Kissinger, Clinton etc. und ihren Regierungsschergen Merkel, Kurz und Co. Diese haben auf ihrem Programm Reduktion der Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen, gleich -90%. Siehe Wikipedia unter Georgia Guidestones. Auf der guten Seite kämpfen 100.000 US-Soldaten in den Bunkern unter Europa, um die Kinder aus den Händen der Pädophilen zu befreien. Diese Aktion läuft weltweit und wird dankenswerterweise von Donald Trump, Putin und Xi gesteuert. Das ist also diese QAnon-Theorie, der ja auch Xavier Naidoo anhängt. Und das ist jetzt diese Geschichte, dass jetzt irgendwie so ein, dass es die Pädophilen gibt, also die Weltverschwörung, und Trump und Co. befreien diese Kinder. Deswegen hat ja Xavier Naidoo letztens ja auch bei diesem Video so geheult, weil er gerade diese Meldung hatte von seinen Quellen, wahrscheinlich eine Wasserwerkmitarbeiterin, die gesagt hat, jetzt zur Stunde, wo du das liest, werden diese Kinder gerade aus diesen Händen der pädophilen Kinderfresser befreit, die das Blut der Kinder gewinnen wollen, um dieses QAnon zu... Ja, und jetzt muss man fairerweise sagen, solche Meldungen, die dann von Attila Hildmann öffentlich werden, die sind ja eigentlich gut, weil Menschen, die bis dato meinten, ja, guck mal, siehste, der sagt's ja auch, die merken natürlich irgendwann, je abstruser und krasser es wird, verlierst du natürlich auch wieder einen Teil deiner Anhängerschaft, weil die merken, so ganz richtig in der Birne ist er nicht. Also Menschen, die jetzt zum Beispiel glauben, ja, die wollen mit Corona, wollen die uns jetzt hier irgendwie auch ein bisschen steuern und klein halten, ein paar von denen steigen aber auch aus in dem Moment, wo es heißt, Merkel und Co. sind Kinderfresser und Trump und 100.000 Soldaten befreien die unter der Erde, dann steigen auch ein paar wieder aus, weil sie sagen, okay, vielleicht ist der doch nicht ganz aber, so seriös.
Ganz ehrlich, was musst du denn für ein Tofu in deine Shisha gepackt haben, damit diese Gedankenwelt überhaupt, also das ist ja, also ich möchte jetzt hier nicht den Psychologen raushängen lassen, aber das ist in einem dermaßen Maße pathologisch, dass du wirklich ihn jeder Klinik sagen würdest, jetzt hauen wir dann erst mit Lidocaine in den Arsch und dann wird geschlafen. Das ist dermaßen durch.
Du kennst doch dieses Schild, dieses Verkehrsschild, das Dreieckige, wo so steht, da könnten Trümmer runterfallen.
Ja.
Dort geht der Attila spazieren. Verstehst du?
Ja. Aber jeden Tag offensichtlich.
Genau.
Ja, aber verstehst du, du hast recht, Micky, dass natürlich durch solche Dinger die Menschen am weichen Rand, also die so leicht daneben oder die, sagen wir mal, ein Meinungsbild haben, das ich nicht komplett tragen kann, vielleicht wieder weggespült werden, weil die sagen, okay, das ist mir jetzt doch ein bisschen zu crazy, dass die Kinderfresser und Pädophilen irgendwie im Bergwerk unter Deutschland von Trump befreit werden, beziehungsweise deren Opfer. Auf der anderen Seite, überhaupt, dass es zu dem, was du gerade gegeben hast, auch nur irgendeinen anderen Menschen auf dem Planeten gibt, der sagt, yo, das kann richtig sein. Das macht mir persönlich schon Angst. Das ist einfach, das ist so unfassbar bescheuert. Und da muss ja auch, also dieser Mann hat es ja zum Beispiel, der jetzt, also Hildmann hat es ja geschafft über kluge Geschäftspraktiken und so und ein Imperium aufzubauen. Der ist ja weder arm noch doof. Aber der hat es ja offensichtlich als Geschäftsmann gut hingekriegt und scheint dann irgendwann mit dem Gesicht komplett in die Sojasauce gefallen zu sein. Seitdem ist wirklich alles vorbei.
Weil dieser Vegan-Hass von dir, Basti, also ich merke, da ist viel, viel Argwohn gegenüber dem
Vegan-Hass. Ich sage das, während ich eine Krakauer in meiner linken Mundseite aufbewahre, die ich dann noch zum Mittagessen essen werde. Nee, das ist mit Veganer, also, das ist, ich finde Veganer völlig in Ordnung, kenne auch einige. Meine Frau ist Vegetarierin, damit kann ich leben, aber solange die nicht anfangen, Bergwerke unter Deutschland zu vermuten, in denen Kinderschänder agieren, finde ich das alles gut.
Das ist echt krank, Alter. Aber ich frage mich echt, wo das Ganze jetzt hinführt. Ich bin echt, ich glaube, es wird sich jetzt alles lockern bezüglich Corona. Ich denke auch, dass wir, was ich hoffe, nach den Sommerferien, so September, Oktober, dass es dann auch schon ein bisschen weitergeht, gerade mit so öffentlichen Veranstaltungen im kleinen Rahmen, weil es wird ja immer mehr jetzt gerade gelockert. Nicht nur im Sportwesen, sondern auch im Kulturwesen. Aber ich frage mich echt, was dann wieder passiert. Was passiert dann mit diesen Leuten? Was passiert dann mit Attila? Kocht er dann noch oder kocht er dann Crystal Meth oder was macht er?
Also, kocht er dann noch?
Das kocht er wahrscheinlich jetzt schon. Also wir haben jetzt diese Telegram-Gruppe von rund 30.000 Menschen. Die stehen einfach auf diesen Sound. Und denen ist es eigentlich auch egal, ob jetzt Corona der Grund ist, um die Menschen klein zu halten oder dann als nächstes, was dann demnächst wieder kommt, Klimaschutzmaßnahmen. Es wird immer diese Menschen, die an so etwas glauben, an die Eliten, die uns alle klein halten wollen, es wird immer einen Anlass geben, der weiter Futter ist und Nahrung ist für diese Theorien. Deswegen muss sich ein Attila Hildmann um das Geschäftsmodell Verschwörungstheorie gemeinhin eigentlich keine Sorgen machen. Das wird auch in Zukunft, wird es immer Anlässe geben. Das Einzige, was ich fürchte, weil du sagst, es gibt jetzt immer weiter Lockerungen, das stimmt. In NRW, wo ihr wohnt, ist es ja noch mal laxer als hier in Hamburg. Also hier öffnen noch keine Fitnessstudios und so. Ich fürchte nur, nach allem, was man so in den letzten Wochen Crashkurs Epidemiologie gelernt hat, diese schnellen Lockerungen können natürlich dazu führen, dass spätestens im Herbst ist eher wieder, dass die Maßnahmen wieder angezogen werden. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin doch kein Masochist. Ich sehne mich doch nicht nach einer harten Hand des Staates. Ich bin doch auch froh, wenn ich wieder mit Freunden Fußball spielen gehen kann. Das ist etwas, was mir am meisten fehlt. Ich bin doch auch total für die Lockerung und würde sofort wieder in eine Bar oder eine Kneipe gehen.
Ja, ich fürchte nur nach allem, was ich...
Aber alles, was ich gelernt habe über Fallzahlen, Reproduktionsraten, Pipapo, ein bisschen hat man ja im Fernsehen ab und zu mal sehen können zu dem Thema, lehrt mich doch, dass zu früh, zu schnell gelockert dazu führt, dass diese Fallzahlen wieder hochgehen. Und deswegen bin ich ja auch immer der Ansicht, lieber nochmal Arschbacken zusammenkneifen. Ich verstehe aber auch, dass Menschen, speziell Menschen, die ausschließlich auf der Bühne ihr Geld verdienen, dass die natürlich sagen, hoffentlich ist die Scheiße bald vorbei und noch eine Woche warten oder noch zwei Wochen warten, ihr tickt wohl nicht mehr richtig, sieh zu, dass wir wieder auf die Bühne können, dass wir unsere Clubs und Diskotheken wieder öffnen können. Diesen Impuls kann ich total nachvollziehen.
Impuls kann ich auch nachvollziehen, aber es bringt uns am Ende des Tages ja alles nichts. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo meine Familie eine kleine Bude hat in Schleswig-Holstein, wo wir in den Ferien manchmal hinfahren, da gibt's im Moment eine komplette Sperre bis zum 17.05. darf da niemand hin, der nicht aus Schleswig-Holstein stammt und dort erst Wohnungsbesitzer ist. Und am 18.05. machen alle Hotels, alle Bed and Breakfast, alle Ferienwohnungen zu 100% wieder auf. Das ist ja völlig skurril. Du kannst nicht hingehen und auf der einen Seite den kompletten Lockdown verhängen und an einem Tag dann auf einmal den harten Schnitt machen und sagen, ab morgen ist wieder alles okay, kommt zu Hunderttausenden hierher, um euren Urlaub zu verbringen. Mhm. Ich kann die wirtschaftlichen Interessen daran, weil 18.05. startet dann Pfingsten und so, kann ich nachvollziehen. Aber inhaltlich ist es alles totaler Murks. Du kannst nicht wochenlang ein Land in der Sorge, dass eine Epidemie noch stärker wird oder noch stärker ausbricht, abriegeln und dann, anstatt irgendwie softer wieder rauszugehen, mit einem harten Cut zu sagen, jetzt ist alles vorbei und jetzt, man merkt einfach, dass da wahnsinnig viel Lobbyismus hintersteckt. Man merkt, dass die Politik unter unglaublichem Zugzwang seitens der Industrie, seitens der Tourismusindustrie etc. steht. Und auch bei der Kanzlerin bei der letzten PK hatte ich schon das Gefühl, da steckt echt nicht mehr viel Bock drin. Also die ist, glaube ich, einfach nur noch abgefuckt und denkt, in Gottes Namen, lass es vorbeigehen.
Ja klar, weil die natürlich auch, also ich stimme dir völlig zu, genau so ist es. Und bei Merkel ist es natürlich so, dass sie ja über Wochen hinweg immer gesagt hat, pass auf, ja, ich treffe mich jetzt mit dem Ministerpräsidenten Laschet, mein Gott, ja, der kommt auch, und Söder. Und stellt aber immer fest, einen Tag, bevor man sich treffen will oder zusammenschalten will, um die Maßnahmen zu besprechen, kommt schon die Meldung, die einzelnen Ministerpräsidenten haben schon für ihr Land so und so entschieden. Da hat sie natürlich auch gesagt, macht doch einen Scheiß alleine, fickt euch. So,
ja, klar. Viel Spaß
im Biergarten. Das ist ja, natürlich hat die dann keinen Bock mehr und es wird ja oder wurde ja kolportiert, dass sie ja auch innerhalb dieser Videoschalten dann auch gesagt hat, so nach dem Motto, mach doch einen Scheiß alleine. So, ist ja auch nachvollziehbar. Aber genau das, was du sagst, also ich habe ja gesagt, die Maßnahmen waren lange Zeit sehr transparent und nachvollziehbar. Hohe Fallzahlen, hohe Kurve, Lockdown, enge Ausgangssperren, pipapo. Je geringer die Fallzahlen, desto mehr Lockerung. Alles klar. Aber natürlich durch diesen Föderalismus und durch diese Kleinteiligkeit und durch diese mitunter auch nicht Nachvollziehbarkeit, warum, das ist ja das große Thema in den nächsten Wochen und Monaten, wird sein, warum die und warum wir nicht. Und das kannst du nicht in jeder Situation wirklich erschöpflich erklären den Leuten. Warum ja. Autohäuser, warum nicht das Theater oder was weiß ich. Und das wird ein Riesenproblem, weil die Spaltung hast du ja sowieso immer in der Gesellschaft und die wird sich natürlich weiterhin vollziehen, wann immer die einen dürfen und die anderen nicht. Und du nicht genau erklären kannst, warum eigentlich.
Ja, ist richtig. Ich finde halt, dass jeder weiß, dass das an Lobbyismus liegt, jeder weiß, dass die Industrie dahinter steckt. Keiner sagt es öffentlich, kein Politiker würde jetzt sagen, okay, wir haben dermaßen Druck im Schlauch, wir müssen einfach die Hütte jetzt wieder aufmachen, sonst treten die uns hier komplett im Bundestag zu Klump.
Was aber menschlich wäre übrigens und nachvollziehbar. So.
Ja, es wäre ehrlich, ja. Weil es wissen ja, ja eh alle. Aber das Problem ist genau, was wir jetzt machen. Also wenn wir die Lockerung jetzt so massiv durchführen, dann wird das, was alle befürchten, passieren, nämlich, dass wir am Ende dieses Jahres und am Anfang nächsten Jahres den gleichen Spaß nochmal machen, nur in noch deutlich härterer Art und Weise.
Ja.
Und das kann für uns Künstler jetzt, also mich die Touren ab, du musstest auch deine Buchtour absagen, wir mussten große Teile unseres Programms absagen, das kann für keinen von uns gut sein und das kann auch für die Industrie nicht gut sein, das kann, das gibt keine Planungssicherheit oder sonst was. Und am Ende des Tages wissen alle, eigentlich können wir dieses Land, können wir diese ganze Situation erst wieder in einen Normalzustand überführen, wenn es einen funktionierenden Impfstoff gibt. Und den gibt es einfach jetzt noch nicht.
Ja, aber du musst halt auch überlegen, guck mal, in China haben die jetzt auch alles gelockert. Die Österreicher sagen, hey, wir lockern, dann wird dort gelockert. Nimm es mal locker, Basti, Alter.
Aber in Südkorea, da werden aber Lockerungen schon wieder zurückgenommen. Da werden die Clubs jetzt wieder geschlossen und die Discos.
Ja, so. Klar.
Also du siehst, das kann halt eben auch passieren.
Natürlich.
Und das wird uns noch lange begleiten und wahrscheinlich wird irgendwann der Punkt da sein, dass man als Gesellschaft und als Regierung sagt, Kinders, wir haben es versucht, wir haben es ernst gemeint, wir wollten die Schwachen und Kranken dieser Gesellschaft schützen, aber das wird alles nichts. Ab jetzt, wer Angst hat, muss zu Hause bleiben. Fertig. Weil wir kriegen es nicht hin. So diese Kapitulation vor dem Schutz aller einer Gesellschaft, das kann uns passieren, weil du irgendwann merkst als Regierung, wir haben es gut gemeint, wir wollten alle schützen, wir merken aber gerade, wir liegen wirtschaftlich am Boden, wir haben ganz neue Probleme, die sich auftun, du zuckst mit den Schultern, du bist niedergeschlagen und sagst, wir werden das so nicht hinkriegen. Wer seine Kranken und Schwachen schützen will, der muss das als Familie, als Institution, sprich Altenheim oder so, am Ende selbst machen. Oder wer sich selber krank, also wer das Gefühl hat, ich habe eine Chemo hinter mir, ich bin vorerkrankt, der muss zu Hause bleiben bis dahin. Das kann passieren. Das will natürlich niemand. Und wir alle wollen gut sein. Wir wollen alle das Richtige tun. Wir wollen als Gesellschaft solidarisch sein. Aber diese Gesellschaft ist meistens nur für die ersten 3 Wochen solidarisch, wenn man auf dem Balkon steht und in die Hände klatscht. Und irgendwann ist die Solidarität vorbei. Und zwar an dem Punkt, wo es für dich selbst extrem unbequem wird. Das ist leider die Erkenntnis, die man aus anderen gesellschaftlichen Herausforderungen auch schon hat.
Solidarität ist alle, ne? So ist es dann halt.
Solidarität ist alle. Aber das funktioniert leider immer nur, so für 3-4 Wochen, wo es für alle irgendwie noch aufregend und neu ist und wie so ein Besuch im Landschulheim, wo man sich auch, wo man so zur moralischen Selbstvergewisserung dann auf dem Balkon steht und klatscht für die Rettungskräfte. Aber nach 4 Wochen tun dir plötzlich die Hände weh und die Arme werden schlapp und du merkst, ach, das geht ja nicht nur 4 Wochen, sondern das geht 4 Monate oder 12 oder 16. Nö, das ist jetzt doch mal gut mit Corona.
Aber
da müssen wir doch mal selber sehen.
Aber die Arme werden schlapp, das war jetzt das, ja, was Attila auch gesagt hat.
Und dann irgendwann werden die Augen müde, ja, und dann redest du mit einer Wasserwerkmitarbeiterin, dann weißt du erstmal Bescheid, was hier los ist.
Genau.
Ja. Leute, das war unser erster, ich glaube, wir müssen leider jetzt vom Sender gehen, weil das Internet ist voll. Aber das war unsere allererste Folge Bratwurst und Baklava trifft. Vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst, Micky.
War nicht zu viel Corona? Wir sind ja hinten raus. Ganz
Nein, wir können auch noch mal über Gesichtsbesamung reden. Wenn ihr noch mal wollt, könnt ihr 2 Minuten noch mal darüber sprechen.
Nicht. Also ich fand es wirklich mega. Ich meine, wir haben ja nie die Möglichkeit, uns mal so richtig auszutauschen. Und
ja, Wahnsinn,
ich finde für einen Auftakt für diesen Podcast einfach kann es keinen besseren geben als dich, Micky. Ich hoffe, dass wir es irgendwann mal schaffen, auch wenn dieser ganze Wahnsinn mal vorbei ist, dass wir das im Studio aufnehmen und alle drei zusammen hocken, auch gern mit Oliver zusammen. Das ist auch mega, mit denen würde mich auch mega freuen, wenn wir das mal zu viert machen könnten.
Ja.
Weißt ja, je mehr Leute, desto mehr Spaß macht es.
Ja, und wenn wir uns zumindest mal, ich bin ja Ende Mai wieder in Köln, weil dann geht's ja regelmäßig wieder weiter mit dem Kölner Treff. Und wenn wir uns wenigstens danach mal so als Dreiergruppe treffen und mit etwas Abstand ein Bier zusammen trinken,
mega.
Auch das müsste ja drin sein, oder?
Das wäre mega.
Das wäre mega. Sehr schön. Ich frage vorher meine Wasserwerk-Mitarbeiterin des Vertrauens, ob ich das darf.
So,
und wenn die das erlaubt, dann sage ich, mit euch beiden gehe ich auch wirklich mal schön eine Matcha-Bowl essen oder eine Chai-Bowl oder vielleicht eine Poke-Bowl.
Haben wir schon geschafft.
Ja. Genau, das machen wir.
Ladies and Gentlemen, das war Bratwurst und Baklava trifft. Micky Beisenherz ist in der Haus. Auf jeden Fall auch seine Podcasts verfolgen und seine Kolumnen durchlesen. Spiegel, er ist ja eigentlich überall allgegenwärtig. Alles. Wir lieben ihn. Alles. Danke, dass es dich gibt, Micky. Und wenn es eine Schlägerei gibt, ruf nicht den Basti, Alter. Ist immer noch der größte Fischmeck. Also, haut rein, Leute. Macht's gut.
Aber liebe Jungs, lasst euch gut gehen. Bis denn. Ciao.
Danke. Tschüss.
1 Live. Bratwurst und Baklava.